Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Es war der erste Terroranschlag in der Geschichte Neuseelands. Vor fast genau einem Jahr, am 15. März 2019. Es starben dabei 51 Menschen. Das jüngste Opfer war 3 Jahre, das älteste 77. Premierministerin Jacinda Ardern fand kurz danach die passenden Worte.
This is one of New Zealand's darkest days.
Das ist einer der dunkelsten Tage Neuseelands. Viele der Betroffenen sind Einwanderer. Sie sind vielleicht Flüchtlinge. Sie alle wollten Neuseeland zu ihrer Heimat machen und es ist ihre Heimat. Sie sind wir. Und die Person, die diese Gewalt gegen uns gerichtet hat, ist es nicht.
Die Frau, die bei ihrer Rede im Parlament Salam Aleikum sagte. Die Frau, die aus Solidarität mit den Opfern beim Moscheebesuch ein Kopftuch trug. Die Frau, die sich bis heute weigert, den Namen des Täters in den Mund zu nehmen. Jacinda Ardern beeindruckte in diesen Tagen die ganze Welt mit ihrer empathischen und spontanen Art. Am kommenden Sonntag wird die 39-Jährige auf der Titelseite der internationalen Ausgabe des Time Magazine zum Thema Christchurch erscheinen. Und den Täter erwartet Anfang Juni sein Prozess. Der australische Rechtsextremist war schwer bewaffnet und mit einer Kamera ausgerüstet, beim Freitagsgebet in 2 Moscheen in Christchurch eingedrungen, schoss auf die Gläubigen und übertrug alles per Livestream auf Facebook. Viele überlebende Opfer sind nach wie vor traumatisiert. Mit einem von ihnen konnte unser Autor Michael Franzen sprechen. Er berichtet nun aus Christchurch ein Jahr danach.
Der Dönerladen von Temel Atahogü hat schon bessere Zeiten gesehen. Christchurch, Neuseelands zweitgrößte Stadt, Mittwoch am frühen Abend. Vor einem halben Jahr standen sie hier noch Schlange, die Besucher vom nahen Multiplex-Kino und Touristen für Kebab und Baklava. Doch das war, bevor der Coronavirus auch dem 45-Jährigen einen Strich durch die Rechnung machte. Der gebürtige Türke, den es der Liebe wegen ans andere Ende der Welt verschlagen hat, schaut hinter der gekachelten Theke hoch. Wird schon, es muss. Vorsichtig hieft der Mann mit dem Seitenscheitel ein paar Falafel in die Teigtasche. Der rechte Arm, er tut immer noch weh. Deshalb löst ihn auch gleich Kasim ab. Sein Geschäftspartner.
He still look after business because I can't work.
Er kümmert sich weiter um das Geschäft. Ich kann ja immer noch nicht richtig arbeiten. Ab und zu schaue ich vorbei, für eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie ich mich fühle. Seit dem Terroranschlag letztes Jahr halte ich es kaum aus, länger an einem Ort zu bleiben. Ich bekomme sofort Platzangst. Es ist, als ob ich ersticke. Ständig habe ich Flashbacks. Ich würde alles dafür geben, wieder ein normales Leben führen zu können.
Temels normales Leben, es endete mit einem Schlag am 15. März 2019. Sonnig sei es gewesen an diesem Freitag, erinnert er sich, während er sich hinsetzt. In der Luft habe schon ein Hauch von Herbst gelegen. Der 45-Jährige stockt. Sein Therapeut hat ihm eingebläut, rede, das hilft. Doch das ist leichter gesagt als getan, wenn sich die Narben von 9 Kugeln wie ein verknotetes Tau am ganzen Körper entlangziehen. Reden also über das, was der australische Rechtsextremist Brandon Tarrant ihm und den anderen Gläubigen in 2 Moscheen der 380.000 Einwohnerstadt angetan hat.
Ich habe noch gedacht, was macht denn der Polizist hier? Und dann sehe ich, wie er sein Gewehr wechselt und auf mich zielt, schießt. Ich sehe die Kugeln, wie sie mir entgegenfliegen. Mein Gesicht treffen, alles in Zeitlupe. Glücklicherweise habe ich überlebt. Eigentlich ein Wunder, dass die erste Kugel mich nicht direkt umgebracht hat. Ich stand da wie angewurzelt. Und dann schießt er erneut, bumm, 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 auf meine Beine, auf andere Leute. Ich sehe, wie sie der Reihe nach umfallen. Das alles hat sich in mein Gehirn eingebrannt, wie in einem dieser Matrix-Filme.
Überlebt hat Temel, weil er sich geistesgegenwärtig unter den Leichen 2er Opfer versteckte, die Kugeln keine lebenswichtigen Organe trafen. 51 Menschen hat der Attentäter auf dem Gewissen. Das jüngste Opfer war 3, das älteste 77. Tagelang lag der gelernte Maler auf der Intensivstation, bangten seine neuseeländische Ex-Frau und die beiden Teenager-Söhne um sein Leben. Temel fasst sich an den rechten bandagierten Arm. In ein paar Tagen entscheiden die Ärzte, wann er wieder unters Messer muss. Der Arm, sein Mund, das ist alles noch nicht richtig verheilt. Aber zumindest kann er, seitdem er im August nach Mekka pilgerte, wieder ohne Krücken laufen.
Believe or not, but when I was in the Kaaba, Mekka, it was a feel strong.
Du wirst es nicht glauben, aber auf der Kaaba, der Pilgerfahrt, habe ich mich zum ersten Mal wieder stark gefühlt, entspannt. Ich hatte das Gefühl, Allah hilft mir. Der saudische König hat die Reise finanziert. Die zwei Wochen in Mekka und Medina haben mir sehr geholfen, körperlich und spirituell. Davon zehre ich immer noch. Mein Alltag ist ja nicht einfach. Jedes Mal, wenn es zu viel wird, denke ich an Mekka. Es spendet mir Trost.
Trost spendet Temel auch das Freitagsgebet in der Al-Nur-Moschee. Heute erinnern nur noch Sicherheitskameras und ein Blumenmeer am Eingang des Gotteshauses an das, was vor gut einem Jahr hier geschah. Ansonsten sind alle Spuren beseitigt. Übermorgen wird der gläubige Moslem zum Hackley Park fahren, irgendwo parken und die paar Schritte zur Al-Nur-Moschee laufen, um den Worten des Imams beim Gebet zu lauschen. Gamal Fuda zählt selbst zu den Überlebenden. Temel hält viel von ihm, auch wenn er seine Probleme damit hat, dass der Imam sagt, er habe dem Attentäter vergeben.
Of course, forgiveness is important. He did it really bad things.
Natürlich ist es wichtig, zu vergeben. Laut unserem Glauben wird Allah über ihn richten, beim jüngsten Gericht. Allah wird entscheiden, ob der Typ ins Paradies kommt oder nicht. Ich bin mir sicher, ihn wird eine harte Strafe erwarten.
Ich muss zugeben, mein erster Gedanke, als ich vom Terroranschlag hörte, war, oh nein, nicht schon wieder. Christchurch? Wirklich? Schon wieder solch eine Tragödie? Wir sind doch eine friedliche kleine Stadt am Ende der Welt, weit entfernt von den Alltagssorgen und Traumata anderer Städte. Es war wirklich ein Schock.
So ganz kann es Amy Carter immer noch nicht fassen, die Leiterin der Christchurch Foundation. Die Stiftung wurde 2017 ins Leben gerufen, um den Bewohnern im Krisenfall zur Seite zu stehen und es leichter zu machen, Hilfsbedürftigen zu spenden. Die 44-Jährige, der man ihr Faible für gutes Essen anmerkt, schüttelt in ihrem Büro über den Dächern der Stadt den Kopf. Nicht den Traum hätte sie gedacht, dass dieser Krisenfall so schnell eintreten würde. Um 10 Uhr abends am Tag des Anschlags war die Bürgermeisterin in der Leitung und wollte wissen, ob die Stiftung im Auftrag der Stadt für die Opfer Spenden sammeln und verteilen könne. Am nächsten Morgen um 11, nach einer schlaflosen Nacht, gab Amy grünes Licht. 11 Millionen neuseeländische Dollar, umgerechnet etwas mehr als 6 Millionen Euro, hat die Christchurch Foundation bislang an Spendengeldern gesammelt. 7 Millionen Dollar gingen direkt an die Opfer, 2 Millionen in den Kauf zweier Rettungswagen, der Rest floss in Bildungsmaßnahmen und Gemeinschaftsprojekte. Dass alles so reibungslos geklappt hat, das hat auch mit Christchurchs Urkatastrophe zu tun, wie Amy das nennt. Den zwei Erdbeben von 2010 und 2011, die 185 Menschen das Leben gekostet haben.
Eine Lektion der Erdbeben war, je mehr Entscheidungen du den Betroffenen abnimmst, desto größer das Trauma. Es kann noch so gut gemeint sein, aber das ist kontraproduktiv. Die Leute müssen selbst über ihr Schicksal entscheiden können. Deshalb war es mir auch so wichtig, die Überlebenden des Terroranschlags und die Angehörigen der Opfer einzubeziehen bei allem. Das war mit das Erste, was ich den Mitgliedern der muslimischen Gemeinschaft am Dienstag nach der Schießerei versprochen habe.
Nervös rutscht Amy auf ihrem Stuhl hin und her. Eigentlich müsste Rev Manji längst da sein, der unabhängige Berater der Stiftung und Hauptansprechpartner der Terroropfer. Sie schaut kurz auf ihr Handy. Keine Nachricht. Ohne Rev, meint sie, wäre sie in den letzten 12 Monaten aufgeschmissen gewesen.
Rev and I have been drinking a lot of peppermint tea.
Pfefferminztee. Zum Stressabbau, das hat immer noch geholfen. Amy schaut durch die Glastür den Flur entlang. Der schlaksige Typ mit dem sorgfältig gestutzten Vollbart, das dürfte er sein. Keine 5 Sekunden später steht Rev auch schon in der Tür. Noch ganz aus der Puste.
Allein auf dem Weg von zu Hause hierher hatte ich 3 Telefonanrufe. So geht es rund um die Uhr. Der erste Anruf war wegen eines Grabsteins. Der zweite Anrufer wollte wissen, was er tun muss, um Geld vom Staat zu erhalten. Und beim letzten Anruf braucht ein Opfer Hilfe bei der Suche nach Arbeit. Ich habe deshalb schon beim Jobcenter angerufen. Das ist sehr wichtig, zu schauen, dass die Leute wieder arbeiten können.
Wenn man so will, ist der Sohn eines Inders und einer Irin, der schon eine halbe Ewigkeit in Christchurch lebt, so etwas wie ein Mittelsmann. Zwischen der Stiftung auf der einen Seite und Opfern und Angehörigen auf der anderen. Rev hört sich ihre Sorgen und Nöte an, hilft, wo er kann. Nicht jeder hat so viel Glück im Unglück wie Temel. Der Imbissbesitzer besaß zum Zeitpunkt des Anschlags schon den neuseeländischen Pass. Deshalb bekommt er Sozialhilfe und Versicherungsleistung. Doch das ist die Ausnahme.
Ich
betreue beispielsweise einen Schussverletzten, der gerade wieder im Krankenhaus liegt, wegen einer weiteren Operation. Der hat keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung, weil er zum Zeitpunkt des Anschlags noch keine 2 Jahre in Neuseeland war. Diese ganzen Visageschichten und Regeln bereiten den Opfern große Probleme. Sie wären ohne mich aufgeschmissen. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört und weiterhilft.
In Christchurch hat sich Rev Manji, dem man seine 53 Jahre nicht ansieht, einen Namen gemacht. Als jemand, der sich nicht so schnell abwimmeln lässt. Ein Vollblutpolitiker. Bis vor einem Jahr saß er im Stadtrat als Finanzdezernent. Doch irgendwann hatte er genug vom Politikbetrieb, den Sitzungen bis tief in die Nacht. Wollte er kürzer treten. Eigentlich.
Ich habe in den 90ern mit Aktien gehandelt, 11 Jahre lang in London. Was ich sagen will, ich bin extremen Stress gewöhnt. Doch ich muss zugeben, der emotionale Aspekt meines Jobs jetzt fordert mich noch einmal ganz anders heraus. Es gab Phasen, wo ich dachte, hört das nie auf? Diese Anrufe, ich halte das nicht mehr aus. Jeder hat ein anderes Anliegen. Und wie soll ich das jetzt ausdrücken? Nicht jeder findet, dass er die Hilfe bekommt, die ihm zusteht. Wobei ich schon sagen muss, dass die allermeisten Opfer mit unserer Arbeit sehr zufrieden sind. Aber es gibt ein paar Unzufriedene, die aggressiv reagieren. Das kann ziemlich unangenehm werden.
Rev will zur Gedenkfeier am Sonntag gehen. Er nickt. Das ist er den Opfern schuldig. Es soll ein Low-Key-Event werden, wie die Neuseeländer das nennen. Eine Veranstaltung ohne großes Brimborium, auf wenn Premierministerin Jacinda Ardern aus der Hauptstadt Wellington anreist. Rev soll es nur recht sein. Schließlich geht das Leben weiter. Irgendwie.
Hallo.
I'm Ryan.
Michael.
How are you?
Mit existenziellen Krisen kennt sich auch Ryan Reynolds aus. Der gebürtige US-Amerikaner ist ein Gapfiller, ein Lückenbüßer. Gapfiller, so heißt seine NGO. Aus gutem Grund. Denn wenn es eines gibt im Stadtbild Christchurch, dann Lücken. 3 von 4 Gebäuden des Geschäftsviertels haben die 2 Erdbeben nicht überstanden. Es ist Dienstagnachmittag und die Aufträge, sie stapeln sich nur so in Ryans Headquarter, einer windschiefen Hütte, in die keine 4 Leute passen. Ganz schön stressig, doch dem 41-Jährigen mit der Helmut-Schmidt-Kappe macht das nichts aus. Das sei positiver Stress, erklärt er, kein negativer, wie am 15. März letzten Jahres.
Der 15. März, die Terroranschläge. Viele Leute haben in den Tagen und Wochen danach gesagt, sie fühlten sich retraumatisiert. Nicht traumatisiert, retraumatisiert. Es war wie nach den Erdbeben. Das gleiche Gefühl. Keine Ahnung, du willst dir einen Tee machen, läufst in die Küche und plötzlich fragst du dich, warum stehe ich eigentlich in der Küche? Ich weiß noch, nach dem großen Erdbeben 2011 sollte ich eigentlich nach Wellington fliegen. Ich war damals im Auswahlkomitee des neuseeländischen Filmfestivals. Und meine Partnerin und ich haben uns den Kopf zerbrochen und gefragt, soll ich jetzt reisen oder nicht? Es hat 3 Tage gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte, doch zu fliegen. In solchen Krisensituationen hörst du auf, normal zu funktionieren. Genau so war es eine Zeit lang nach dem Terroranschlag vom 15. März.
Geholfen hat Ryan in den Tagen und Wochen danach hauptsächlich eines, seine Arbeit.
So, Gapfiller,
I think by our latest tally is on our maybe 105th project in the city.
105 Projekte haben die Lückenbüßer in den letzten 10 Jahren auf die Beine gestellt. Immer zeitlich begrenzt, immer auf Brachflächen. Freiluftkinos waren darunter, bei denen die Zuschauer auf klapprigen Rädern den Strom für den Projektor selbst erzeugten. Knallrote Riesenschaukeln, Hindernisparcours für Mountainbiker in Schlangenlinien, die so aussehen, als ob die Erde wieder bebt. An Ideen mangelt es Ryan und Co. nicht.
You respond to absurdity with absurdity. That was our approach. So,
du reagierst auf so etwas Absurdes wie ein Erdbeben mit Absurdität, indem du beispielsweise eine öffentliche Tanzfläche aufmachst, auf dem brachliegenden Grundstück eines zerstörten Hochhauses und es den Dance-O-Mat nennst. Die Leute werfen $2 in die Jukebox und schon können sie zur Musik tanzen. So, da ist es. Wir haben dieses Projekt vor 8 Jahren gestartet. Anfangs dachten wir, okay, ein halbes Jahr, dann war's das. Doch das Gute an vielen unserer Projekte ist, dass du sie ohne weiteres woanders wieder aufbauen kannst. Diese Location ist schon die 4.
Band called Ahori Buzz.
Luftlinie sind es keine 2 Kilometer vom Dance-O-Mat bis zum Rathaus von Christchurch, einem brutalistischen Kasten mit psychedelischen Wandmalereien. Und gut möglich, dass die Frau, die hier das Sagen hat, auch schon $2 in die Jukebox geworfen hat. Zuzutrauen wäre das Leanne Dolcel.
Hallo, well, this is Leanne.
Yes. Michael.
Nice to meet you, Michael.
Well, thanks for taking your time.
Yeah.
Beim Dance-O-Mat war Leanne tatsächlich schon einmal. Ist aber schon eine Weile her. Es sind hektische Tage für die 59 Jahre alte Sozialdemokratin. Gerade hat der Stadtrat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Es ging um neue Straßen, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Frage, warum Christchurch und der umliegende Bezirk Canterbury aus dem großen 7 Milliarden Dollar Infrastrukturtopf, den ihre Parteifreundin Premierministerin Ardern gerade aufgetischt hat, nur mickrige 159 Millionen Dollar abbekommen haben. Business as usual. Die Frau mit den blonden Strähnchen und funkelnden blauen Augen nimmt das gerade nur am Rande wahr. Sie hat andere Sorgen. Die Gedenkfeier in ein paar Tagen. Natürlich, was sonst? Dolcel wird eine Rede halten. Eine kurze und hoffen, dass sie wieder den richtigen Ton findet, wie damals nach dem Anschlag.
Dieser Satz, wir sind eins, das war auch das Motto unserer Gedenkfeier, Kotato Tatu. So heißt es in der Sprache der Maori. Wir sind eins. Wir stehen das gemeinsam durch. Das bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind. Wir respektieren unsere Unterschiede. Doch dieser Satz verdeutlicht, wir sind eine Stadt.
Acknowledging that we make up one city.
Dolcel hat sich in die Sitzecke des Besprechungszimmers gesetzt. Sie war hier häufiger in den Tagen nach den Anschlägen, hat rausgeguckt, um auf andere Gedanken zu kommen. Bei gutem Wetter kann man die schneebedeckten Gipfel der neuseeländischen Alpen sehen. In Christchurch hat die Politikerin, die in den Nullerjahren unter der alten Labour-Regierung von Helen Clark Einwanderungs- und Handelsministerin war, viel Anerkennung erhalten für ihre besonnene Reaktion. Die muslimische Gemeinde, die Opfer, selbst die Opposition, alle waren voll des Lobs. Dolcel hebt die Hände, ihr ist das unangenehm. Viel lieber verweist sie auf die Frau, die nach dem ersten Terroranschlag in der Geschichte Neuseelands bei ihrer Rede im Parlament Sätze auf Arabisch sprach und aus Solidarität mit den Opfern beim Moscheebesuch ein Kopftuch trug, Jacinda Ardern.
Ich denke, ihre Rolle war extrem wichtig. Die Premierministerin hat intuitiv und instinktiv richtig reagiert. Jacinda Ardern war nicht nur empathisch. Sie hat die Sachen auch beim Namen genannt. Sie hat gleich gesagt, das war ein Terroranschlag, der uns alle trifft. Sie hat von Anfang an von Liebe und Einheit gesprochen und so das Narrativ des Attentäters zerstört. Er wollte ja durch seine Tat unser Land spalten und Leute dazu bringen, ähnliche Hasstaten zu begehen.
Ardern hat nicht nur die richtigen Worte gefunden, sie hat ihren Worten auch Taten folgen lassen. Mit als erstes verschärfte die Premierministerin die Waffengesetze und veranlasste Polizeiminister Stuart Nash, ein Programm aufzulegen, das es den knapp 5 Millionen Neuseeländern ermöglicht, ihre illegal erworbenen Waffen zurückzugeben. 168 Millionen neuseeländische Dollar, rund 95 Millionen Euro, lässt sich der neuseeländische Staat die Rückkaufaktion kosten. Die Bürgermeisterin steht auf. Der nächste Termin. Sie muss los. In den letzten Tagen hat die Polizei ihre Streifen vor den beiden Moscheen verstärkt. Nicht ohne Grund. Letzte Woche verhaftete sie einen 19-Jährigen in seinem Haus. Er hatte in den sozialen Medien ein Bild von Gläubigen vor der Al-Nur-Moschee veröffentlicht, versehen mit einer Drohung. Natürlich hat auch Dosell von der Geschichte gehört. Genau wie von dem verhafteten neuseeländischen Soldaten, dem Mitbegründer des Dominion Movement, einer identitären Gruppe, die im Dark Web, im Dunkelnetz, ihr Unwesen treibt.
Das Dark Web verstärkt Ressentiments gegen ganz verschiedene Gruppen. Nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen Frauen. Es gibt da diesen großartigen Satz, ich kann mich leider gerade nicht mehr erinnern von wem. Er lautet, Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Wir müssen Licht ins Dunkel bringen, um den Leuten zu zeigen, was da abläuft.
Der Spruch mit dem Sonnenlicht als besten Desinfektionsmittel, er stammt von Louis Brandeis, dem US-amerikanischen Juristen und ersten jüdischen Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Brandeis glaubte bis zu seinem Lebensende an die Kraft des Guten und der Vernunft. Der Bürgermeisterin dürfte das gefallen.
Everything will be all right.
Ein Jahr nach dem Anschlag. Null Toleranz für Rassisten in Christchurch. Michael Franzen berichtete für die Weltzeit aus Neuseeland. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.